Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Montag, der 20. September 2021 und wir beschäftigen uns mit einem Gefühl, das alle kennen, über das aber wenig gesprochen und noch weniger geforscht wird, nämlich das Gefühl der Rache. Anlass ist dieses neue Buch von Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller, Rache gefangen zwischen Macht und Ohnmacht. In diesem Buch erfährt man, Rache hat viele Gesichter, sie ist äußerst komplex und voller Gegensätzlichkeit, vertraut und dennoch rätselhaft. Deshalb ist sie schwer zu beschreiben. Reinhard Haller wagt es doch und hilft dadurch, Rachegefühle, Rachegedanken, Rachefantasien, Racheimpulse, Rachebedürfnisse, Rachehandlungen besser zu verstehen. Das Leben besser verstehen zu lernen, das ist das zentrale Motiv dieser Reihe Wissen fürs Leben. Der Anspruch des Buches und auch dieses Vortrags besteht in der möglichst transparenten Darstellung einer der wichtigsten psychologischen Kräfte und in der Sensibilisierung für ein oft verdrängtes, tabuisiertes Thema, schreibt Reinhard Haller in der Einleitung. Als Psychotherapeut und vor allem als einer der renommiertesten europäischen Gerichtsgutachter lernt Professor Haller wie kein anderer die Abgründe des Menschseinkennens, die dunklen Seiten. Wichtig ist mir zu betonen, die Bücher von Reinhard Haller sind keine graue Theorie, sie entstehen nicht im Elfenbeinturm, sondern sie werden vom Leben gespeist, von existenziellen Erfahrungen. Sie sind das Ergebnis langjähriger, gründlicher Reflexion menschlichen Seins. Und Reinhard Haller hat die Begabung, das Talent, sogenannte schwere Themen so verständlich und packend darzustellen, dass seine Sachbücher regelmäßig zu Bestsellern werden. Seine Vorträge auf unserem YouTube-Kanal gehören zu den am meisten aufgerufenen, etwa der Vortrag Die Narzissmusfalle über 540.000 Mal oder Die Machterkränkung bald 200.000 Mal. Übrigens, das Buch Die Macht der Kränkung hat die Drehbuchautorin Agnes Pluch angeregt, eine sechsteilige, faszinierende Fernsehserie zu konzipieren, in der auf beklemmende Weise gezeigt wird, wie häufig alltägliche Kränkungen sind und was sie anrichten. Erkenntnisse der Psychologie in Form eines spannenden, packenden Krimis darzustellen, um für ein Thema zu sensibilisieren, was kann einem Autor Besseres passieren. Vielleicht gibt es in absehbarer Zeit auch eine Fernsehserie über das ungemein vielgestaltige Gefühl der Rache, das uns Menschen gefangen hält zwischen Macht und Ohnmacht. Noch eine letzte kleine Bemerkung. Ich habe mir bei der Vorbereitung auf diesen Abend auch das Video eines Vortrags angeschaut, den Professor Haller vor ziemlich genau einem Jahr im Deutschen Hygienemuseum in Dresden gehalten hat. Und das sind viele Kommentare. Eine Zuhörerin schreibt, was für ein toller Redner, man könnte ihm stundenlang mit voller Spannung zuhören. Und eine andere meint, extrem sympathisch und angenehm. Und in dieser Tonart geht es weiter. Lieber Reinhard Haller, ich weiß, es ist immer zwiespältig, einen Redner mit so viel Lob vorzustellen. Schon Paul Watzlawick hat mich vor Jahrzehnten darauf aufmerksam gemacht, dass man dann als Redner aufgrund der geweckten Erwartungen nur scheitern kann. Doch für mich ist die Erwähnung des Lobs einfach ein Zeichen der Wertschätzung, gerade dann, wenn der Prophet im eigenen Land, in der eigenen Stadt buchstäblich vor der eigenen Haustür spricht. Deshalb freuen wir uns, dass Sie heute unser Gast sind und wir Ihren Ausführungen nach 1,5 Jahren Pause hier wieder live genießen dürfen. Und ich bin sicher, dass viele später auch das Video anschauen werden. Seien Sie ganz herzlich willkommen.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie sich trauen, über die Corona-Grenzen hinweg zu springen. Und es gäbe heute auch noch viele Konkurrenzveranstaltungen und wahrscheinlich auch andere verlockende Dinge, dass Sie sich also Zeit nehmen, mir jetzt circa eine Stunde zuzuhören. Das ist ja, ich staune immer wieder in der heutigen Zeit, dass es noch dazu kommt, dass man also nicht sich durch Fernseher, Kino, Computer und so weiter, Handy ablenken lässt und sich damit vergnügt, sondern einfach einem Menschen zuhört, der nicht einmal eine PowerPoint-Präsentation Ihnen zu bieten hat. Das wirklich sehr große Lob des sehr wohlmeinenden Dr. Köb resultiert natürlich, das haben Sie gemerkt, zum Teil aus unserer langjährigen Freundschaft, die sich ergeben hat. Ich muss es aber trotzdem zurückgeben, ohne jetzt ein Ping-Pong-Spiel eröffnen zu wollen. Aber ich war gerade die letzten 2 Wochen unterwegs mit Lesungen auch im deutschsprachigen Raum. Und ich muss wirklich sagen, überall, wo man hingekommen ist, hat man gesagt, ich habe schon Vorträge auf Ihnen gehört, aber nicht nur auf Ihnen, viele andere auch von der Arbeiterkammer, von Dr. Köb. Und ich glaube, das ist wirklich auch einmal zu erwähnen, was wir hier in Vorarlberg für einen großartigen Schatz haben. Über viele Jahrzehnte zurückgehend. Stellen Sie sich vor, wenn er jetzt also Paul Watzlawick erwähnt hat, den er selbst kennengelernt hat, eine der ganz, ganz großen Gestalten der Psychologie. Und so geht es ja durch seine Vorträge. Und hier besitzen wir wirklich etwas ganz Einmaliges, und das ist das ausschließliche Verdienst des Dr. Franz Josef Köb. Nun, er hat eh schon, wie es für einen guten Einleitungsredner sozusagen sich gehört, alles gesagt, was ich eigentlich zu sagen habe. Also Rache ist, denke ich mir, wirklich ein ganz besonderes Gefühl. Man kann es so schwer einordnen. Auf der einen Seite haben wir positive Gefühle wie die Liebe zum Beispiel, die halt nur beglückend ist, oder die Trauer, die nur bedrückend ist, oder der Hass, der nur böse ist. Bei der Rache ist das alles nicht so einfach. Es ist ein ganz komplexes Gefühl, eines, das wir alle kennen, jeder von uns, das im Alltag eine große Rolle spielt, das wir aber trotzdem verdrängen, über das wir nicht gerne sprechen und wo wir also durchaus ambivalent sind. Ob wir jetzt sagen sollen, ich habe Rachegedanken, oder ob ich sagen soll, nein, nein, so etwas überhaupt nicht. Also Sie haben sich wahrscheinlich jetzt auch fragen müssen, wie Sie zu diesem Vortrag gegangen sind. Meint man dann nicht möglicherweise, ich hätte auch noch ein paar Leichen im Keller und ein paar unerledigte Rechnungen. Nun, ein deutscher Racheforscher sogar, das gibt es sehr selten, aber gibt es auch, hat auch diese provokante Frage aufgeworfen, haben Sie sich heute schon gerecht? Und genauso könnte man natürlich sagen, wenn man sich auf der Straße begegnet, nicht, was macht denn Rückenschmerzen und wie geht es mit dem Knieweh und so weiter, sondern man könnte fragen, wie geht es Ihnen heute mit der Rache? Denn Rache spielt eine ganz, ganz große Rolle, nicht nur in den großen Rachekriegen, sondern in Alltäglichkeiten des Lebens, in der Schadenfreude, im Revanche, im Zurückzahlen, im Heimzahlen, in allen diesen Dingen. Und wenn wir das Gefühl uns wirklich einmal vergegenwärtigen, was spüren wir dabei, dann ist es also tatsächlich so, dass es auf der einen Seite, wie ja der Volksmund auch sagt, Rache ist süß, also es gibt durchaus ein Gefühl der Befriedigung, aber es ist gleichzeitig auch bitter, im Lauf der Zeit zumindest. Rache befriedigt uns, aber sie löst möglicherweise auch Schuldgefühle aus. Rache ist ein Triumph. Die Helden, die großen Helden, sind alle auch große Rächer gewesen. Unser Arne Schwarzenegger, Conan der Barbar oder der Siegfried oder Achilles im alten Griechenland. Alles waren auch große Rächer und hat man es durchaus als etwas Heldenhaftes gesehen. Und gleichzeitig haben wir doch auch den Eindruck, das ist so etwas Verbrecherisches, das ist schwach, es ist heroisch, es ist kleingeistig. Wir sagen auch, ich übe kaltherzige Rache aus. Oder auf der anderen Seite, er hat heiße Rache begangen. Und Rache ist im Übrigen auch teuflisch, teuflische Rache, Inhalt für vielen Kriminalromanen und ist gleichzeitig auch göttlich. Ihnen allen klingt im Ohr ja dieses Wort aus dem Alten Testament, das auch im Römerbrief dann zitiert wird, mein ist die Rache, spricht der Herr. Und zumindest im Alten Testament und in vielen anderen Religionsgemeinschaften ist Rache tatsächlich eine göttliche Eigenschaft, weil sie Gott eben braucht, wenn er Gericht sein will. Wir sagen in allen monotheistischen Religionen, Gott ist Gericht, das ist also eine göttliche Eigenschaft. Dazu gehört auch, dass er Rache ausüben darf. Also mit anderen Worten, man löst das dann dadurch, dass man eben sagt, es ist ein Privileg Gottes, aber der Mensch darf nicht Rache üben. Also diese sozusagen schlichte Eigenschaft ist allein Gott vorbehalten. Also so wird es in Religionen ungefähr gehandhabt. Aber Sie sehen, auch das ist nicht so ganz befriedigend. Also Rache ist ein schillerndes, ein vielfältiges, ein widersprüchliches, ich denke auch ein sehr funktionsreiches Gefühl. Und selbst als Therapeut kann ich nicht sagen, üben Sie nie Rache. Also wenn jetzt wahrscheinlich ein Seelsorger, ein Theologe hier sprechen würde, würde er wahrscheinlich das Ganze auf das Verzeihen hin fokussieren. Als Therapeut kann ich das nicht, weil manchmal ist es tatsächlich notwendig, dass man Rache verübt, weil sie auch einen katharalischen, einen befreienden Effekt hat. Denken Sie an die ganze Diskussion mit dem sexuellen Kindesmissbrauch. Da geht es ja häufig darum, dass die ehemaligen Opfer, wenn sie erwachsen geworden sind und sich trauen sozusagen, dann den Täter noch zur Anzeige bringen. Und das ist natürlich unter anderem auch eine Rachehandlung, die durchaus verständlich ist, die man sogar will. Aber letztlich handelt es sich dabei um etwas des Heimzahlens, des Zurückzahlens, des Wiederherstellens der Gerechtigkeit. Nun, meine Damen und Herren, wie gesagt, Rache ist also nicht nur das, was wir im Rachekrieg und im Rachefeldzug und im Racheverbrechen sehen, sondern es ist etwas, was millionenfach jeden Tag in unserer Gesellschaft vorkommt und auch in unserem Leben, das bin ich überzeugt davon, tagtäglich eine ganz große Rolle spielt. Das beginnt schon mit der Schadenfreude. Also da machen wir selbst überhaupt nichts Schlechtes, aber man freut sich, wenn seinem Gegner oder jemandem, der einen einmal geschädigt hat, wenn dem also auch etwas geschieht, sozusagen es wird zurückgezahlt, was man selbst erlitten hat, ohne dass man sich die Hände dabei schmutzig machen muss. So ein berühmter Satz lautet ja, ich tue gar nichts, ich setze mich nur an den Fluss und warte, bis die Leichen meiner Feinde vorbeitreiben. Das ist im Prinzip ein furchtbar aggressiver Gedanke, eine Rachefantasie, aber die durchaus auch ein bisschen tröstlich ist, ein bisschen zum Schmunzeln anregt, obwohl es eigentlich darum geht, dass jetzt diejenigen, die mir einmal etwas angetan haben, jetzt also zu Tode gekommen sind und noch den Fluss hinuntertreiben. Und wenn Sie jetzt heute Abend Fußball geschaut hätten, ich glaube, zwar heute ist kein Europacup-Abend, aber da erleben Sie natürlich Rachehandlungen am laufenden Band, fast immer, wenn der Schiedsrichter pfeift, hat es vorher einen Foul gegeben und manchmal auch einen Revanche-Foul. Und die berühmteste Rachehandlung der modernen Sportgeschichte zumindest, ich möchte fast sagen, der modernen Geschichte überhaupt, ist jene, die Mittelalterlichen unter uns erinnern sich dran, im WM-Finale 2006, Frankreich gegen Italien, das Spiel stand auf das Messer schneidend der Verlängerung und da hat der damals beste Fußballspieler der Welt, Zinedine Zidane, seinen Gegner mit einem Kopfstoß zu Boden gestreckt und kein Mensch hat das begreifen können. Er ist ausgeschlossen worden, Frankreich hat die WM verloren und als man dann im Nachhinein erfahren hat, dass das Opfer zuvor zu Zidane etwas sehr Verwerfliches über seine Schwester gesagt hat oder über die, wie soll ich sagen, Gelüste, die er gegenüber seiner Schwester hätte. Ich will jetzt diesen Satz nicht wiederholen. Da ist ein Schmunzeln durch die ganze Fußballwelt gegangen und man hat gesagt, eigentlich hat er recht gehabt. Das war es eigentlich wert, dass sie sozusagen auf den großen Triumph verzichtet haben. Wir sagen ja auch, wenn es um Rache geht, ich zahle jemandem etwas heim, Das ist also durchaus ein, denke ich mir, ein schöner Ausdruck. Also man bringt ihm etwas zurück nach Hause, allerdings natürlich in den meisten Fällen etwas Schlechtes. Wir sprechen von der Revanche, ja durchaus auch neutral, aber je nach Tonlage ist sie natürlich auch eine Form der Rache oder von der Vergeltung. Das ist im Übrigen dieser Ausdruck, der auch im Wort Vergeltsgott enthalten ist. Also der ist nicht nur schlecht, aber wenn wir doch an die ganzen Vergeltungsaktionen, die es in Kriegen und im Vorfeld von Kriegen gegeben hat, dann ist das etwas vom Grauenhaftesten, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das Mobbing, das heute das Berufsleben so stark prägt, ist natürlich nichts anderes als kleine Formen, kleine Stiche von Rache. In der Partnerschaft, das Schweigen, glaube ich, ist eine der häufigsten Formen der Rache. Schweigen kann andächtig sein, kreativ, ehrfürchtig, aber es kann auch wahnsinnig aggressiv sein. Und wenn man mit einem Menschen kein Wort mehr redet, signalisiert man ihm, du bist mir nichts mehr wert, du bist für mich gar nicht mehr existent. Das ist eine der furchtbarsten Racheformen. Gerade in den modernen Verbrechen, den berühmten Frauenmorden, spielt das im Vorfeld eine außerordentlich wichtige Rolle. Also da wird nicht nur immer geschrien und geschlägert, sondern in vielen Fällen geschwiegen. Und eine Teil, also meistens der männliche, ergreift dann zu dieser grauenhaften Form der Rache. Und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, damit Sie sehen, wie sich im modernen Verbrechen sozusagen die Psychologie der modernen Zeit auch widerspiegelt. Bei den Frauenmorden, die wir seit 2 bis 3 Jahren haben, die unterscheiden sich ja ganz von den früheren. Frauentötungen hat es immer schon gegeben, aber es waren früher Sexualmorde oder Überfälle auf alte, wohlhabende Frauen oder auch Affektdelikte. Also man hat miteinander gestritten, ein Wort gibt die nächste Beleidigung, die Emotionen kochen hoch. Und am Höhepunkt, meistens ist dann auch den Themen die Wirkung des Alkohols im Spiel, greift man zu jenen Waffen, die immer hier sind. Das sind die Fäuste und das ist das Küchenmesser und sticht los und der Täter ist nachher fassungslos, ruft selbst die Rettung und die Polizei an, stellt sich und sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, was in mir passiert ist. Ich kann es nicht glauben. Das ist ein ganz anderer Mensch gewesen. Nicht bei den heutigen Frauenmorden. Hier bringen sich die Täter nicht einmal um, also ich sage das jetzt durchaus nicht schadenfroh oder zynisch, aber es ist tatsächlich so, dass die die Tat genau planen, dann eine öffentliche Hinrichtung machen, vor dem Kindergarten oder vor dem Einkaufszentrum und nachher noch mit einem gewissen Stolz sagen, der ist recht geschehen, also Rache, und das ist mir zugestanden, also ich habe diese Rolle des Rächers durchaus sozusagen, die ist mir also letztlich also zugekommen aus guten Gründen. Und das kann ich Ihnen sagen, wenn ich hier in der Nähe im Gefängnis, wir haben in Vorarlberg ja auch im Laufe der Jahre einige Frauentötungen gehabt oder sonst wo, mit diesen Tätern spreche, dann hat man nachher den Eindruck, jetzt habe ich gerade mit dem Opfer gesprochen, weil die schildern also, sie sind durch die Hölle gegangen und die hat nicht mehr mit mir geredet und die hat sich nicht mehr um mich gekümmert und mich nicht mehr genügend geliebt und nicht gelobt und alles Mögliche. Und das endet dann alles sozusagen mit dem Seufzer bzw. Triumphschrei. Eigentlich ist ihr Recht geschehen. Also Reue ist bei diesen modernen Delikten nicht im Spiel. Und das ist eben die verhängnisvolle Macht, die die Rache über den Menschen auch haben kann. Es gibt natürlich auch ganz andere Formen der Rache, die Selbstjustiz beispielsweise. Der berühmteste Fall, den wir kennen, Marianne Bachmeier, auch hier erinnern sich die Mittelalterlichen und Tränen, deren Tochter umgebracht worden ist und sie hat dann den Täter im Gerichtssaal von hinten erschossen. Sie lebt inzwischen übrigens auch nicht mehr, Marianne Bachmeier. Es gibt die grauenhafte Lynchjustiz, die Blutrache, die Vendetta, die manchmal zurückgeht über viele, viele Generationen. Bei einem Sippschaftskrieg dieser Art lässt es sich zurückverfolgen bis vor die Zeit vor der Entdeckung Amerikas. und ein Ende ist nicht absehbar. Und das alles hat nicht begonnen mit einem Bandenkrieg, sondern mit einer Kleinigkeit, mit einer Kränkung. Der Grenzstein ist einen Meter auf der falschen Seite gestanden. Naja, dann hat man 3 Meter auf die andere geschoben, dann sich angeschrien, sich beleidigt, dann ist es tätlich geworden, bis dann Blut geflossen ist und dann Doppelblut und so weiter und so weiter. Und das sind diese grauenhaften Rachenzyklen, die sind in Sizilien, aber auch in Südosteuropa, auch auf den Philippinen und auch in vielen anderen Ländern letztlich gibt. Aber es gibt letztlich, ich muss doch jetzt zwischendurch auch einmal etwas Positives sagen, es gibt natürlich auch die Positivrache. Also das heißt, dass man sich an jemandem rächt, indem man eine noch bessere Leistung erbringt. Das sehen wir vor allem in der Kunstwelt, wo Menschen, also künstlerische Menschen, die ohnehin also sehr sensibel, sehr kreativ sind und natürlich auch auf Kritik entsprechend gekränkt reagieren, sich aber nicht rächen, indem sie den Kritiker würgen oder zum Duell herausfordern, zumindest heute nicht mehr, sondern sie machen noch bessere Kunstwerke. Und so entstehen Nobelpreisgekrönte Romane und entstehen großartige Plastiken. Und ein Beispiel aus der Wirtschaftswelt ist jenes von Lee Iacocca, der bekannteste Manager der Welt, der also früher bei Ford als CEO angestellt war. Dann hat er den alten Ford irgendwie beleidigt und der hat sich gerächt in der Form, dass er ihn fristlos entlassen hat. Und Lee Iacocca ist nicht zu Gericht gegangen und hat ihn verklagt, sondern er hat zum Konkurrenten gewechselt, zu Chrysler, das damals völlig am Boden lag, wirtschaftlich zerstört war, und hat durch seine Tüchtigkeit Chrysler zum damals größten und mächtigsten Autokonzern der Welt gemacht und den Ford-Konzern weit übertrumpft. Und Lee Iacocca ist dann auch so eine Art Guru geworden, der dann auch viele wissenschaftliche Werke geschrieben hat und Schulungen gemacht hat, wie man eben aus Rache sozusagen, aus Positivrache heraus ein Unternehmen richtig führt. Nun, wenn wir uns jetzt vielleicht doch einmal fragen, wie gehen wir auf den diversen Ebenen des gesellschaftlichen, aber auch des individuellen Lebens mit der Rache eigentlich um, dann können wir folgendes Paradoxon erblicken. Also im alltäglichen Leben, das habe ich ja bereits gesagt, spielt es eine große Rolle. Wir behandeln sie ambivalent, verdrängend, manchmal auch bedrohend. Ich habe eine Rechnung mit dir offen, ein Hühnchen zu rupfen. Das sind ja alles Racheankündigungen. Das klingt nicht gut, wenn jemand so etwas zu uns sozusagen sagt. Im gesellschaftlichen Leben begegnen wir der Rache durch Strafbedürfnisse. Ich glaube, das muss man in dieser Diskussion, ob denn Strafen und Einsperren überhaupt sinnvoll ist, immer auch beachten, dass das Sühnebedürfnis für die Gesellschaft etwas Wichtiges ist. Ich will es jetzt nicht moralisch beurteilen, aber es ist natürlich so. Also denken Sie beispielsweise an diesen Fall Anders Berit Breivik in Norwegen, der über 100 Kinder, Jugendliche zu Tode gebracht hat, eines der grauenhaftesten Verbrechen, das es überhaupt gibt. Und da hat man natürlich gefragt, wenn so jemand etwas tut, dann muss er verrückt sein, und hat ihn begutachten lassen für 4 Gutachtern. 2 haben gesagt, er ist geisteskrank und nicht schuldfähig. Und das heißt, man hätte ihn dann also gar nicht verurteilen können. Und 2 haben gesagt, er ist gerade ums Kennen noch nicht verrückt. Sozusagen, und die Gutachter haben gestritten und die Argumente sind hin und her geflogen, wie das halt dort so üblich ist. Und die Richterin, die sehr klug war, die hat gesagt, ich horche mir das an, aber ich entscheide dann so eigentlich, wie es auch die Hinterbliebenen möchten, für die es eben ganz wichtig ist, dass dieser Mann auch büßen muss für das, was er uns angetan hat, und nicht nur in ein Krankenhaus kommt. Weil sie eben gesagt hat, es ist ein ganz wichtiger Wert, dass auch Rache geübt wird. Aber ich bin, um das natürlich zu sagen, ein engagierter Gegner der Todesstrafe. Und wenn dann die Rache so ausfällt, dass man in den USA Volksfeste veranstaltet, Bierfeste, Zeltfeste vor dem Hinrichtungsgebäude, dann ist das natürlich genauso etwas Grauenhaftes und eine überkochende Rache, die man nur ablehnen kann, wenn man sozusagen Gleiches mit Gleichem vergilt und zur selben Methode greift wie die Delinquenten. Nun, wenn wir auf die Kultur einen Blick werfen, dann ist interessanterweise dort das Rache-Thema neben der Liebe das Wichtigste überhaupt. Ob das im literarischen Schaffen ist, bei den Dramen, in den Opern, überall ist die Rache ein Hauptthema. Also dort wird sie sozusagen groß gefeiert, groß zelebriert, weil sie eben eine derartig wichtige menschliche Emotion ist, wenn es überhaupt eine Emotion ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Gefühl, das zu unserer Grundausstattung dazugehört. Das ist, glaube ich, wichtig. Im Gegensatz dazu findet man in der Wissenschaft zur Rache kaum etwas. Es gibt nur ganz wenige wissenschaftliche Arbeiten, Forschungsergebnisse, die sich mit der Rache beschäftigen. Und die beginnen fast alle mit der Feststellung, es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Also dementsprechend ist natürlich auch das, was ich Ihnen sage, sozusagen nichts, was sich wissenschaftlich begründen lässt, weil es dazu nichts gibt. Ob es so richtig oder so falsch ist, wie die Prognosen heute der Corona-Forscher, bei denen man auch auffällt, wenn man immer vom Gegenteil ausgehen würde, dann würde man wahrscheinlich ein Stück weit richtiger liegen. Also beispielsweise jetzt habe ich gehört, im Herbst steigt die Welle wieder an und jetzt lese ich tagtäglich, dass sie wieder verebbt und ähnliches und so geht es schon die ganze Zeit hindurch, was ich aber nicht den Forschern zum Vorwurf mache, sondern was einfach beweist, dass dieses Virus absolut unkalkulierbar ist und dass Prognosen halt sehr schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen, wie Niels Bohr und ich glaube auch verschiedene Komiker irgendwann einmal gesagt haben. Also dieser große Gegensatz zwischen der Rache in unserem Leben und der Verdrängung, zwischen der Rache in der kulturellen Darstellung und in der Wissenschaft, das ist schon etwas, das auf die Vielfältigkeit, auf die Mannigfachigkeit dieses Gefühls ganz besonders hinweist. Nun, wenn wir einmal gemeinsam überlegen, wodurch wird jetzt die Rache bestimmt? Was ist das Wesen der Rache? Was sind die Hauptkennzeichen, die bei jeder Form der Rache, von Schadenfreude bis zur Rachefeldzug, eine große Rolle spielen? Dann glaube ich, könnte man folgende 5 Punkte erwähnen. Es geht zunächst einmal um die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Das ist, glaube ich, das Hauptmotiv für alle Racheaktionen. Dazu muss man sagen, dass das Gerechtigkeitsgefühl eines der sensibelsten ist, das wir Menschen haben. Ich glaube, das wird auch in der Therapie, in der Beratung viel zu wenig beachtet. Gerade bei jungen Menschen ist das Gerechtigkeitsgefühl auch ein Motivationsfaktor, sondergleichen. Warum gehen Sie auf die Straße? Warum riskieren Sie in Weißrussland Ihr Leben? Weil es um eine gerechte Sache geht. Warum engagieren Sie sich im Kibbutz oder in der dritten Welt oder schließen sich im negativen Sinn dem IS an? Die Begründung ist immer, es geht um die Gerechtigkeit. Und hier muss ich sogar ausnahmsweise auch einmal über die Politik generell etwas Positives sagen. Dort wird sehr viel von Gerechtigkeit gesprochen. Ist das sozial gerecht, das neue Gesetz, oder ist es das nicht? In unserem eigenen Leben, glaube ich, achten wir zu wenig drauf. Aber wenn wir es genau durchdenken, dann geht es fast immer darum, ist deine Gerechtigkeit die richtige oder ist meine Gerechtigkeit die richtige? Ist der Austausch zwischen uns, der Gefühlsaustausch, gut verteilt? Wer liebt mehr, wer bringt weniger in eine Partnerschaft ein, wer spricht mehr, wer enthält mehr Informationen vor. Es geht immer um diese Frage der Gerechtigkeit. Und das ist, denke ich mir, bei der Rache auch im Laufe der Geschichte in vielen, vielen Situationen zum Tragen gekommen. Denken Sie an das berühmte Talionsprinzip. Das ist das Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es im Alten Testament heißt. Und das ist natürlich heute in Verruf geraten, weil wir sind ja viel weiter, wir sind ja hochkultivierte und zivilisierte Gesellschaft. Aber ganz so schlecht war das Talionsprinzip nicht. Warum? Es war eben eine Schutzmaßnahme gegen diese vorher erwähnten Rachezyklen. Also das heißt, man wollte damit verhindern, dass die Rache stärker rausfällt als die ursprüngliche Schädigung. Es heißt ja nicht 3 Augen um ein Auge und 5 Zähne um 2 Zähne, sondern 1 um 1. Also es muss die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Und das mag uns lehren, dass es eigentlich diesen alten, weisen Menschen schon ganz wichtig war, dass die Rache nicht stärker rausfällt als die ursprüngliche Schädigung. Und das kann ich nur sagen, wenn Sie zur Rache schreiten müssen, wenn es denn sein muss, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, dann schauen Sie immer drauf, dass die Rache ein bisschen weniger stark ausfällt, als es die ursprüngliche Schädigung gewesen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sie sonst in einen Teufelskreis hineingeraten, aus dem es auch für sie selbst keine Lösung gibt. Dieses Wiederherstellen der Gerechtigkeit, das wird manchmal auch nach der Privatgesetzgebung sozusagen vollzogen, also dass man sagt, mein Gerechtigkeitsgefühl ist wichtiger als jenes der Gesellschaft, der Gesetze, der Gerichte, und man schreitet dann zur Selbstjustiz. Ich habe ein berühmtes Beispiel ja gesagt, und solche gibt es sehr viele. Vor ein paar Jahren ist bei uns in der Nähe, in Überlingen am Bodensee, diese furchtbare Flugkatastrophe passiert. Es sind zwei Flugzeuge kollidiert mit sehr vielen toten Kindern, Jugendlichen aus Russland oder aus der Sowjetunion, glaube ich, damals noch. Und da hat dann nachher einer der Väter von zu Tode gekommenen Kindern zur Selbstjustiz gegriffen. Er hat den Fluglotsen, den er verantwortlich gemacht hat, umgebracht. Er hat ihn, wenn man so will, eiskalt ermordet. Er hat dann in der Schweiz, und hat auch sich auch gestellt, er hat in der Schweiz ein relativ mildes Urteil bekommen, das herabgesetzt worden ist, vom Obergericht sogar noch. Und rückkehrend in seine Heimat ist er mit einem Ministeramt belohnt worden. Und als er 2016 in Pension gegangen ist, hat man ihm sogar den höchsten Heldenorden seiner Heimat gegeben. Er hat übrigens dann noch einmal geheiratet und Zwillinge bekommen. Also diese Geschichte hat von dort her auch noch diesen zumindest für ihn günstigen Ausgang genommen. Aber ich will Ihnen nur sagen, dass das durchaus eine gewisse Sympathie genießt im Volk, wenn man sozusagen sagt, meine Gerechtigkeit ist die wichtigere als die des Gesetzgebers. Erster Punkt, Wiederherstellen der Gerechtigkeit. Der zweite ist die Wiederherstellung des Selbstwerts. Wir können uns vorstellen, wenn ich von einer Schädigung welcher Art auch immer getroffen werde, Lieblosigkeit, Kränkung, angeschwiegen werden, nicht befördert, nicht gelobt werden, keine Wertschätzung erhalten, dann greift das natürlich mein innerstes Ich an, meinen Selbstwert. Ich bekomme Minderwertigkeitsgefühle, ich bekomme Zweifel an mir selbst. Und um das wieder zu reparieren, schreitet man dann eben zur Rache, indem man sozusagen den anderen ein Stück weit herunterholt und ihn das fühlen lässt, was man selbst mitgemacht hat. Das wird als der gerechte Ausgleich erachtet. Er soll genau dasselbe erleiden, wie ich es erlitten habe. Er soll es vor allem merken, dass es so gewesen ist. Und das tut mir dann gut, und gerade in der Partnerschaft spielt das beispielsweise eine außerordentlich wichtige Rolle. Sie wissen, jede Partnerschaft ist unter anderem, als unter den vielen Glücksmomenten, immer auch ein Machtkampf. Und wenn die Machtverhältnisse durcheinander geraten, weil die Frau weiß ich was, autonom werden will, zu arbeiten beginnt, selbstständiges Einkommen wünscht, ein Studium aufnimmt, Psychotherapieausbildung macht, das ist da heute besonders gefragt, dann geraten natürlich die Machtverhältnisse durcheinander, und dann kommen eben diese Entwicklungen her, dass man bettelt, dass man droht, dass man also letztlich auch zu härteren Attacken schreitet und Ähnliches. Alles um die Machtverhältnisse und den Selbstwert, und wenn man so will, auch die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Der dritte entscheidende Punkt bei jeder Racheaktion ist das Bedürfnis, jemand anderen zu strafen. Das habe ich schon gesagt, das Strafbedürfnis ist etwas ganz Wichtiges. Es geht hier darum, dass die anderen so fühlen wie ich selbst. Nämlich die Rache, die uns doch zu schaffen macht, die uns in Grübelei stürzt, manchmal in einen Zermürbungsprozess, in Freudlosigkeit, in Schlafstörungen und Ähnliches, das soll jetzt der oder die, die mir, mit mir so verfahren ist, auch mitmachen. Das wäre sozusagen der gerechte Ausgleich, den man hier schaffen kann. Und es tut meinem Selbstwert auch ein Stück weit gut, wenn ich den anderen auch leiden sehe. Jetzt hat er es endlich erkannt, was er, oder muss er es erkennen, was er mir angetan hat. Ich habe das wirklich sehr oft gesehen bei Kränkungen zum Beispiel, die eine, auch in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen. Aber da war es in vielen Fällen oder in fast allermeisten Fällen so, dass nicht einmal die eigentliche Kränkung das größte Problem war, sondern dass es der andere nicht gemerkt hat, dass er mich gekränkt hat und wie er mich kränkt und was ich mitgemacht habe. Und aus dem heraus resultiert dann eben dieses Ausgleich, dieses Strafbedürfnis. Der vierte Punkt, es ist die Rachehandlung, zumindest unmittelbar, eine Befreiung von negativen Gefühlen. Wenn ich Rachegefühle, Rachegedanken, Rachebedürfnisse habe, geht es mir nicht gut. Ich kann es vielleicht verdrängen, ich kann darüber hinwegtäuschen, aber ich kriege es nicht los. Es ist etwas, was in meinem Inneren weiterarbeitet, sich manchmal auch äußert, dann durch psychosomatische Leiden. Manchmal greift man zu Suchtmitteln, um diese Rachebedürfnisse etwas abzukühlen oder Ähnliches. Aber ich bin auf jeden Fall in einer anderen Situation, als ich das zuvor gewesen bin. Und von dem will ich mich befreien. Das ist ja durchaus verständlich. Und wenn ich dann zur Rachehandlung tatsächlich schreite, dann ist im Moment die Rache tatsächlich süß, weil sie einen kataralischen Effekt hat. Ob der auf Dauer Bestand hat, das wage ich zu bezweifeln. Manchmal schon, aber nicht immer. Und der letzte Punkt, nach der Wiederherstellung der Gerechtigkeit, des Selbstwertes, nach dem Strafbedürfnis, nach der Befreiung von negativen Gefühlen, ist jener, ich will Genugtuung erlangen. Genugtuung, es ist also genug des Tuns, mir Tuns sozusagen, ist ein äußerst angenehmer Zustand, ein sehr befriedigender Zustand, manchmal sogar fast ein rauschartiger, den wir immer wieder wollen in unserem Leben, im Kampf des Lebens, in der Konkurrenzauseinandersetzung, in kulturellen, in beruflichen Leistungen, wollen wir, dass es genug für uns wird. Und dieser Zustand, das Anstreben von Genugtuung, denke ich mir, liegt jeder Rachehandlung auch ein bisschen zugrunde. Denken Sie an den, der zufrieden am Fluss sitzt und die vorbeitreibenden Leichen bereiten ihm Genugtuung. Nun, meine Damen und Herren, es gibt große Auslöser für Rachehandlungen und es gibt alltägliche, unter Anführungszeichen, kleine Auslöser. Die großen sind, glaube ich, Wut und Zorn, Hass, Neid, Eifersucht und auch Narzissmus müssen wir in diesem Zusammenhang erwähnen. Die Wut gibt eher Anlass für Rachereflexe. Das heißt, die Wut ist ein Gefühl, das uns im wahrsten Sinn des Wortes blind macht, wo wir also nicht mehr logisch denken, wo wir unsere Reflexe und unsere Impulse nicht mehr unter Kontrolle haben, die sogar ins Körperliche hineingreifen. Man beginnt dann zu zittern und wird blass und bekommt Schwindelgefühl oder einen Druck auf der Brust oder Atemnot, je nachdem. Und in dieser Situation versucht man geradezu reflexartig, sich davon zu befreien, und das sind dann die primitiven Rachehandlungen, so bezeichne ich sie einmal, die halt in den Schlägereien und so weiter zum Tragen kommen. Der Zorn hingegen ist schon etwas weniger akut. Wir müssen bei diesen Gefühlen immer beachten, wie spielen die zwei wesentlichen Bestandteile, die kognitive Seite und die emotionale Seite, zusammen. Bei Wut überwiegt ganz das Gefühlsmäßige. Beim Zorn hingegen, der wie gesagt geplant ist, wo ich eine gewisse Logistik habe, ist es eher das kognitive Element. Darum müsste man, wenn wir von Wutbürgern sprechen, richtigerweise eigentlich von Zornbürgern sprechen. Weil die haben nicht nur im Moment eine Wut, wenn, weiß ich was, Bäume gefällt werden oder wenn man die Umwelt zerstört oder die Wölfe abschießt, um ein aktuelles Beispiel zu sagen, sondern es ist etwas, was sie auf längere Sicht immer vor sich hertragen und dann halt in Protesten auch sich dazu bekennen und zum Ausdruck bringen. Der Hass, denke ich mir, ein ganz böses Gefühl ist. Ich kann am Hass mit dem allerbesten Willen nichts Positives finden. Bei allen anderen Gefühlen ja, beim Hass nicht. Er ist nur zerstörerisch und er ist nur dazu geeignet, um alle anderen Gefühle zu übertünchen, zum sie dominieren, um Gefühle des Gekränktseins, der Empathie sozusagen mit etwas ganz Schlimmem, Primitivem noch zu übertreffen. Und ist natürlich in vielen Fällen Auslöser für große Hass, für große Racheaktionen, auch für die berühmten Rachefeldzügen, für die Blutrache und selbstverständlich auch für den Rachekrieg, den es leider allzu häufig auch heute noch gibt. Beim Neid, als ebenfalls eine der großen Ursachen und Auslöser der Rachehandlungen, hingegen ist es erforderlich, dass wir das Ganze differenziert betrachten. Neid ist nicht gut und nicht schlecht. Es kommt darauf an, welche Form von Neid es ist. Ist es konstruktiver Neid oder ist es destruktiver Neid? Und Hass auslösend wirkt nur der destruktive Neid. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich habe einen Bekannten, der hat es weit gebracht. Der verdient Geld wie Heu, ist beruflich erfolgreich, hat eine schöne Frau und eine noch schönere Villa und ein noch schöneres Sportauto und eine Yacht am Bodensee und so weiter und so fort. Und wenn ich dann sage, dieses Dreckschwein, dem werde ich helfen, das hole ich runter und dem will ich eins reinhauen und so weiter, dann ist es natürlich destruktiver Neid und dann werden die Aktionen, die daraus geschehen, Racheaktionen sein. Wenn ich hingegen sage, tüchtig der Mann, der hat Zweig gebracht, aber ich werde ihm zeigen, Ärmel hochkrempeln, dass ich es noch weiterbringe oder zumindest gleich weit wäre, dann ist der Neid natürlich etwas sehr Positives, dann stachelt er uns an zu konstruktiven Leistungen, unter denen niemand leidet. Dann ist es im wahrsten Sinn des Wortes eine Positivrache. Eifersucht, denke ich mir, das wäre ein eigenes Thema, über das Sie hier in diesem Kreise auch schon gehört haben, aber das natürlich für partnerschaftliche Racheaktionen eine ganz entscheidende Rolle spielt und der auch dafür verantwortlich ist, dass wir in Österreich und auch in Deutschland und in der Schweiz so ähnlich diese hohe Zahl an Partnerschaftsgewalttätigkeiten haben. Das hängt eben damit zusammen, das ist zum Teil auch ein statistisches Problem. Wir haben ja bei uns Gott sei Dank keine mafiösen Strukturen, wir haben keine Drogenkartelle, wir haben nicht die Gangs wie in anderen Ländern, die verantwortlich sind für 90% aller Todesopfer bei Tötungsdelikten. Und das sind natürlich fast immer Männer. Die Männer sind ja die Böseren und die Verstritteneren und die Gewalttätigeren. Bei uns spielt sich letztlich die Tötung in den eigenen vier Wänden ab. Also wenn Sie sozusagen Angst haben, Sie könnten einem Tötungsdelikt zum Opfer fallen, ist es nicht notwendig, dass Sie sich nicht in der Nähe des Landesgefangenenhauses aufhalten oder dass Sie nicht durch die dunkle Gasse hinaufgehen oder dass Sie nicht in eine dunkle Spelunke gehen, sondern dann dürfen Sie eigentlich nicht nach Hause gehen. Das ist der entscheidende Punkt. Es sind fast immer Beziehungsdelikte, die in vielen, vielen Fällen eben aus Eifersucht resultieren. Und bei der Eifersucht haben wir all das, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass man es als ungerecht empfindet, dass der andere oder die andere bevorzugt wird, dass man tiefe Selbstwertzweifel bekommt, die man reparieren will, spielen hier eine ganz besondere Rolle. Nun als letztes diese großen Racheauslöser. Motive möchte ich den Narzissmus nennen. Ich habe zwar schon einmal einen ganzen Abend zu diesem Thema sprechen dürfen, aber es geht, denke ich mir, um Folgendes. Wenn wir von Narzissmus sprechen und der ist in unserer Gesellschaft seit der digitalen Wende um die Jahrtausendwende doch viel häufiger und gesellschaftsbestimmend geworden, dann denken wir immer, dass jemand also toll ist und mächtig ist und ich-bezogen ist und wenn er den Raum betritt, dann richten sich alle Blicke auf ihn und er lebt ganz nach dem Ich, ich am allerrichtesten. Aber man vergisst dabei, dass der Narzisst eine Achillesferse hat und das ist seine Kränkbarkeit, seine Empfindlichkeit, aus welcher dann Rachebedürfnisse entstehen. Wir müssen wiederum einmal als Beispiel den armen, deswegen armen Donald Trump nehmen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er ein Narzisst ist oder nicht. Man kann keine Ferndiagnosen stellen. Aber er hat auf jeden Fall narzisstisches Verhalten zelebriert. Und ist Ihnen da aufgefallen, wie oft er da zur Rache geschritten ist? Also wenn unser Arne Schwarzenegger ein böses Wort oder ein anderes Wort, nicht einmal ein böses, eine andere Meinung vertreten hat in der Umweltpolitik, dann ist er wüst beschimpft worden. Wenn ein Kabinettsmitglied eine alternative Diskussion auslösen wollte, dann hat er den Job verloren, ist sofort die Rache eingetreten. Gott verzeiht, nicht aber ein Narzisst. Und das äußert sich dann natürlich auch, dass bei Narzissten die Rache dazugehört, sozusagen wie die Eitelkeit, wie die Selbstsucht. Also narzisstische Menschen sind besonders rachebedürftig. Und nachdem unsere Gesellschaft narzisstischer geworden ist, ich glaube, das kann man nicht bestreiten, glaube ich auch, dass zumindest im emotionalen Bereich die Rachebedürfnisse zunehmen. Das alles sage ich jetzt unter dem Corona-Vorbehalt, weil letztlich wissen wir nicht, wie sich Corona und die Lockdowns auf die gesellschaftliche Stimmung auswirken werden. Ich will hier auch keine falschen Prognosen machen, wie ich es vorher kritisiert habe. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass man Corona, und ich will es jetzt keinesfalls hochjubeln, ich fürchte es auch und ich leide auch drunter, aber es ist unter anderem auch ein antinarzistisches Virus. Denn die Corona-Pandemie ist eine, behaupte ich, der großen Kränkungen des 21. Jahrhunderts. Sie wissen, Sigmund Freud hat ja gesagt, nicht nur jeder von uns kann gekränkt werden und das Volk kann gekränkt werden, sondern die ganze Menschheit. Er hat von drei großen Kränkungen gesprochen. Und wenn man das so durchdenkt, dann glaube ich schon, dass diese Pandemie uns gelehrt hat, dass wir verletzlich sind, angreifbar, sterblich. Wir sind wieder geerdet worden. Die Globalisierung hat unsere Grenzen, das Wachstum ebenso und wir sind wieder endliche Wesen geworden. Das, glaube ich, hat uns diese Pandemie gelehrt und insofern sind das laute Punkte gegen den gesellschaftlichen Narzissmus auftreten. Verstehen Sie mich recht? Mir geht es nicht darum, dass Narzissmus jetzt etwas Schlechtes sein soll. Im Gegenteil, ich finde es sehr positiv, dass die Menschen alle sozusagen demokratisch auch ein Stück weit egozentrisch geworden sind und ihre Interessen durchsetzen und andere begeistern können. Aber wenn es zu viel des Guten wird, ist das natürlich, wenn man es konsequent durchdenkt, verbunden mit emotionaler Kälte und mit sozialer Entsolidarisierung. Und hier hat möglicherweise das Coronavirus doch einen gegenteiligen Effekt ausgelöst. Aber das kann ich Ihnen dann erst in 5 Jahren oder so verlässlich sagen. Ich hoffe, dass mich der Dr. Köb dann noch einmal zu einem Vortrag einlädt. Neben diesen großen Auslösern, meine Damen und Herren, gibt es diejenigen, die für uns alle vielleicht noch viel interessanter sind. Das sind die vielen kleinen Alltäglichen, die tausendfach geschehen. Und ich fürchte, wir sind zum Teil heute schon alle Opfer davon geworden. Der wichtigste und der häufigste ist das Nichtbeachten. Etwas, was überhaupt nicht dramatisch ist, überhaupt nicht aggressiv ist, aber wenn man etwas nicht beachtet, nämlich die Arbeit, die man macht, die Mühe, die man sich gibt, die alltägliche Hausarbeit, wenn ich jetzt an die vielen Frauen denke, die bei uns sind, oder auch was die Männer durchaus in dieser Doppelbelastung oft erbringen müssen, dann ist, denke ich mir, das Allerschlimmste, weil es heißt, ich bin nicht existent. Das Nichtbeachten ruft dann bei vielen Menschen Racheaktionen hervor. Die großen Einzelverbrecher, die großen Einzelmassakristen, das waren auch alles Menschen, die sich nicht beachtet gefühlt haben und gedacht haben, wenn ich ein großes Fanal setze, dann bin ich plötzlich wichtig. Dann wird plötzlich die ganze Welt den Atem anhalten und wissen, dass da jemand ist, der eine ganz große Rolle spielt. Die Lieblosigkeit, die fehlende Wertschätzung. Der Mensch ist auf positive Resonanz angewiesen, auf Anerkennung, auf Lob, auf Dank, auf Wertschätzung. Wenn er das nicht bekommt, entsteht eben dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und das Gefühl, der es wagt, mich nicht anzuerkennen, dem werde ich es zeigen, den werde ich herunterholen. Also nichts anderes als eine Entwicklung hin zu Rachegedanken. Die Undankbarkeit. Ich habe einmal einen Fall zu untersuchen gehabt. Da ist ein Mann, also so war jetzt der äußere Tatablauf, der hat geklingelt am Haus, am neuen Haus seines Sohnes und seiner Schwiegertochter. Und wie die Schwiegertochter herausgekommen ist, hat er sie zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Nun, hinter dieser nüchternen Tatschilderung ist etwas anderes gestanden. Dieser Mann hat sehr viel investiert, hat dem Sohn sehr viel Geld gegeben, Bausparverträge und so weiter und durch 3 Jahre an diesem Haus gearbeitet. Das war sicher ein erfolgreicher Handwerksmeister. Und dann hat er nie ein Lob bekommen und Ähnliches. Das hat ihn gewurmt, aber es war noch kein manifester Konflikt. Und dann geht er eines Tages rüber und will, also sie haben in der Nachbarschaft gewohnt, den Sohn und die Schwiegertochter besuchen. Und wer die Tür aufmacht, soll sie zu ihm gesagt haben, was willst? Also nur, was willst? Also nicht, komm rein und trink mal einen Kaffee oder komm zum Mittagessen oder dergleichen, was willst? Und da sagt der Mann, ist in ihm alles zusammengebrochen und die ganze Wut, dass er so viel gegeben hat, das hat man nicht gesehen. und hat er natürlich erlebt als eine Undankbarkeit sondergleichen. Etwas, womit wir sehr häufig arbeiten, also ich sage das durchaus selbstkritisch, ist die Schuldzuweisung. Also wir suchen immer, wenn vor allem dann, wenn wir uns auch selbst involviert fühlen, einen Sündenbock zu finden. Wir können dadurch sozusagen dieses negative Gefühl auf jemanden projizieren. Aber Schuld zu ertragen, das ist nicht des Menschen Sache. Das führt zu Depressivität, zu Freudlosigkeit, zu Zermürbung und zu Rachegefühlen. Vor allem dann, wenn ich den Eindruck habe, es ist nicht gerecht, dass man mir jetzt die Schuld gibt. Das erklärt auch, warum beispielsweise ein Kind, das das schwarze Schaf war, der Sündenbock, dadurch für die Homöostase im familiären System vielleicht gesorgt hat, später sehr dünnhäutig reagiert und oft bei Kleinigkeiten es dann zu ganz gigantischen Aggressionsdurchbrüchen kommen kann. Über die Kränkung habe ich ja schon sehr viel gesprochen. Ich will aber vielleicht noch etwas sagen zu einer gesellschaftlichen Entwicklung, die mir schon große Sorgen macht. Ich glaube, dass wir auf eine Unkultur der Beschämung zusteuern oder bereits zugesteuert sind. Das heißt, auch in der politischen Auseinandersetzung, aber auch in all den Dingen, die sich im Internet abspielen oder auch im simplen Smalltalk, den man auf irgendeinem Stehempfang miteinander hat, geht es überhaupt nicht mehr um sachliche Dinge. Es geht darum, den anderen zu beschämen, an den Pranger zu stellen. Das Internet ist natürlich ideal. Wenn man früher jemanden zur Strafe an den Pranger gestellt hat, dann war das in einem Stadtviertel vor, weiß ich was, 2 oder 3 Tage. Heute ist es weltweit für möglicherweise alle Zeiten. Es ist nicht mehr auslöschbar. Und das wird natürlich im Internet in einer unglaublichen Art und Weise zelebriert. Man spricht dann auch vom Hass im Internet. Im Prinzip ist es eine Beschämung und sind es Racheaktionen. Der moderne Rosenkrieg, der spielt sich ja heute ab in der Form des Rachepornos. Das heißt, als ein Paar, das sich sehr geliebt hat, hat auch Aufnahmen von ihrer Intimität gemacht. Und wenn dann der eine Teil gegangen ist, dann werden eben diese an sich nur den beiden vorbehalten und nur für die beiden gedachten Filme ins große Internet hineingestellt. Das ist ein riesiges Problem, das wir heute haben und ein typischer Ausdruck dessen, dass es heute besonders darum geht, den anderen zu beschämen, durch zynische Bemerkungen, durch sarkastische Bemerkungen. Und man vergisst dabei, dass man dadurch etwas nimmt, was ein ganz wichtiger Schutzfaktor ist, das ist nämlich die Scham. Die Scham ist nichts Schlechtes, das ist keine negative Emotion, das ist sogar eine sehr positive. Der berühmte Schweizer Psychiater Daniel Hell, der auch schon hier war, glaube ich, der hat ein Buch geschrieben, einen Bestseller, Lob der Scham, weil er eben erkannt hat, dass wir Scham brauchen, um uns zu schützen. Und wenn uns diese Scham durch diese ständige Beschämung genommen wird, dann glaube ich, dass es in der menschlichen Gesellschaft kalt und letztlich grausam wird, auch wenn wir nicht mehr Kriege in dieser Art haben, wie früher zumindest in unseren Breiten. Die Folgen nun dieser ganzen Racheaktionen sind zunächst einmal Ärger. Also man weckt dadurch das Gefühl, jetzt ist es mir schlecht gegangen, jetzt werde ich mich dafür revanchieren. Natürlich kränkt das Ganze, wenn ich Opfer einer Racheaktion werde. Manchmal kommt es natürlich zu Traumatisierungen, zu psychischen Leiden, zu Sucht, zu Rachegedanken und auch wahrscheinlich dazu, dass sich Rache möglicherweise rächt. Es gibt ja dieses Sprichwort, Rache rächt sich, das ist doch gleichzeitig eine Warnung, die wir haben. Aber ich meine, es ist tatsächlich so. Wir müssen für diesen Triumph, den wir am Anfang haben, wahrscheinlich mit Schuldgefühlen bezahlen. Wir müssen für diese heldenhafte Leistung wahrscheinlich dadurch bezahlen, dass wir uns selbst wieder schämen und Ähnliches. Und Sie wissen ja aus meinen Vorträgen, die ich hier halten durfte, ich bin ja ein großer Anhänger der griechischen Mythologie, auch der altgriechischen Geschichte. Manchmal vermischen sich diese Dinge miteinander. Und da gibt es eine wunderbare Erzählung, wie sich Rache eben rächen kann. Und zwar, ich darf es Ihnen kurz wiedergeben, geht es um den größten Sportler des Altertums. Das war Theogenes, ein gewisser Theogenes von Tarsus. Also das war der Marcel Hirscher und Cristiano Ronaldo in einer Person. Er war Faustkämpfer, er hat das Pankration, glaube ich, heißt es. Das ist so eine Mischung aus Ketschen, Ringen, Zuschlagen, Beißen und so weiter, hat er beherrscht wie kein anderer und er war gleichzeitig auch noch der beste Läufer. Und er war 22 Jahre unbesiegt und hat dadurch natürlich sehr viele Neider gehabt, natürlich alle, die ihm unterlegen sind und alle Konkurrenten. Und er hat ihnen aber einen Gefallen nicht getan, dass sie sich an ihm rächen konnten. Er ist nämlich relativ jung gestorben. Daraufhin hat man in Tarsus, also seiner Heimatstadt, voll Stolz eine Bronzestatue errichtet und beim Hafen aufgestellt. Einer seiner ihn hassenden Gegner ist mit seiner Rache so schlecht fertig geworden, dass er tagtäglich mit einer Peitsche vorbeigegangen ist und die Statue des Helden ausgepeitscht hat. Dabei verfängt sie sich und er will sie losreißen, er will sie wieder herunterreißen. Die Statue stürzt um und er schlägt ihn. Also Rache rächt sich über den Tod hinaus. Damit ist aber die Geschichte noch nicht zu Ende. Damals herrschte das drakonische Gesetz, dass er sehr grausam war. Und ich habe nicht gewusst, dass man nach dem drakonischen Gesetz auch Tiere verurteilen kann, zum Beispiel zum Tode, wenn ein Hund jemanden gebissen hat oder so. Oder auch Gegenstände darf man verurteilen. Also hat man diese Statue zum Tod verurteilt. Das heißt, man musste sie im Meer ersäufen, versenken. Die Geschichte ist immer noch nicht aus, denn Rache rächt sich ja. Das hat den Göttern im Himmel gar nicht gefallen, dass sie ihren Liebling derartig behandelt haben. Und er hat den Tarsosern 7 Dürrejahre geschickt. Also damals hat man sich die Umwelterwärmung so erklärt, nicht durch unsere wissenschaftlichen Modelle. 7 Dürrejahre und sie haben also keine Ernte mehr gehabt. Und ein Orakelspruch hat ihnen gesagt, das ist, weil ihr euch an der Statue des großen Helden auf derartig unverschämte Weise gerecht habt. Man hat beschlossen, sie wieder aus dem Meer herauszuholen. Wie das technisch geschehen ist, weiß ich nicht damals, aber jedenfalls wurde sie aufgestellt als umweltschützende Maßnahmen am Hafen von Tarsus und die Ernte ist wieder reichlich ausgefallen. Nun, meine Damen und Herren, jetzt habe ich Ihnen so viele schreckliche oder mehr oder weniger schlimme Dinge gesagt und will mich jetzt natürlich nicht davon machen, indem ich nicht auch einige Überlegungen gebe, wie man mit der Rache umgehen könnte. Ich bin überzeugt davon, Ihnen fallen da sicher auch noch ganz andere Dinge ein. Und jeder muss für sich sich auch diese Frage stellen, wie gehe ich mit meinen Rachegefühlen um, die jeder hat. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich meine, das Wichtigste ist, dass man sich das überhaupt bewusst macht. Weil in der Psychologie sind jene Dinge, die man verdrängt, die man nicht anspricht, die man tabuisiert, wahrscheinlich die Störungsquelle Nummer 1. Wenn es gelingt, darüber zu sprechen, dann befreit man solche Dinge aus ihrer Rolle als Untergrundkämpfer, dann hat man plötzlich einen Feind vor Augen und weiß dann auch besser, wie man mit ihm umgehen, wie man gegen ihn vorgehen kann. Also sich seine Rache, Bedürfnisse, Impulse, Gefühle, die nicht beglichenen Rechnungen durchaus bewusst machen und darüber sprechen. Wenn wir solche tabuisierten, verdrängten Phänomene ansprechen, verlieren sie ihre Aggressivität, verlieren sie ihre Brisanz. Also dieses berühmte Sprichwort, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold, das muss man in der Psychologie umkehren. Schweigen ist vielleicht 4. Rang, ich glaube, das ist die blecherne Medaille, aber Reden ist Gold. Wir müssen über diese Dinge sprechen, weil sie dann ihren Schrecken verlieren und auch ihre Aggressivität ein Stück weit verloren gehen. Es gibt in der Psychologie eine Methode, die man Mentalisieren nennt. Das ist ein bisschen ein geschwollener Ausdruck, der mit Mens, mit dem Verstand zu tun hat, aber man meint damit eigentlich, dass man hin und her überlegt, alle Möglichkeiten, die es mit der Rache so auf sich haben könnte, vor allem auch, was ist in meinem Gegner, also im Schädiger vorgegangen, was hat er für Motive gehabt, welche Geschichte hat er hinter sich. Und wenn man also dann beginnt, über diese Dinge nachzudenken, also den Mens einzuschalten, dann ist es oft so, dass die Rache ein Stück weit an ihrer Schärfe verlieren kann. Sehr positiv wäre, wenn wir die Rache umwandeln können. Ich habe schon gesagt, das gelingt den Künstlern meistens hervorragend und gibt dann Anlass zu wunderbaren Werken. Michelangelo als Beispiel, der ein sehr kränkbarer Mensch war, der aber auch auf Rache gesonnen hat, übrigens auch gerne Rotwein getrunken. Aber der hat sich an den Päpsten nicht gerecht, indem er sie zum Duell herausgefordert hat oder dergleichen oder einen Anschlag auf sie gemacht hat, sondern indem er in die Sixtinische Kapelle nackte Leiber gemalt hat, weil er gewusst hat, das ärgert sie. Und sie können es aber nicht entfernen, weil dazu waren die Kunstwerke einfach viel zu grandios und er ein schon viel zu angesehener Künstler. Und er hat im Übrigen dann auch sich einmal einem seiner härtesten Kritiker, einem Kardinal, in der Art und Weise gerecht, dass er eine der Teufelsfratzen mit dessen Gesicht versehen hat. Also der Kardinal war einer der bösen Teufel in der Hölle. Der ist dann übrigens zum Papst gegangen, ich glaube Julius II., der zu Michelangelo auch ein sehr ambivalentes, nämlich ein heimlich bewunderndes Verhältnis gehabt hat und hat sich darüber beschwert. Das muss sofort korrigiert und geändert werden, woraufhin der Papst gesagt haben soll, mein lieber Mann, aus der Hölle kann sie nicht einmal der Papst befreien. Aber das ist eine ideale Form sozusagen, wie man Rache ausüben kann. Und jetzt muss ich doch noch ein bisschen politisch werden. Ich will nicht parteipolitisch werden, keinesfalls. Aber dieses Beispiel des Rücktritts des vormaligen österreichischen Gesundheitsministers. Sie wissen, er hat eine Pressekonferenz gehalten, wo er sich bei allen bedankt hat, aber nicht sozusagen bei seinem Chef und seinem Koalitionspartner, weil er für denen halt oft gekränkt worden ist. Dadurch hat er ein Zeichen gesetzt. Er hat überhaupt nichts Schlimmes sagen müssen, nicht beschämen, nicht aggressiv sein, es ist kein Blut geflossen und trotzdem haben alle gewusst, worum es geht. Das ist meines Erachtens psychologisch gesehen die ideale Form, die es bei der Rache geben könnte. Es ist ganz wichtig, wenn Rache denn sein muss, dann soll es sich um intelligente Rache handeln, dass wir uns immer überlegen, wie könnte ich jetzt sozusagen beweisen, dass ich auch ein sehr gescheiter Mensch bin. Manche Forscher von den wenigen sagen, es sollte immer ein Schuss Humor dabei sein, ein bisschen ein Augenzwinkern, wie es beim Zinedine Zidane bei diesem berühmten Kopfstoß ja auch gewesen ist. Der hat ja auch durchaus was Lustiges an sich gehabt, sodass selbst der Niedergestreckte also später darüber schmunzeln haben können. Es wäre eine wichtige Möglichkeit, dass man versucht, die Rache unwichtig werden zu lassen. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Aber wenn wir uns befreien wollen von diesen Zwängen, dann ist es erforderlich, dass wir dir nicht mehr diesen Stellenwert einräumen, der unser ganzes Leben sozusagen beherrscht. Und da möchte ich Sie verweisen, nicht auf einen Psy-Ratgeber oder auf ein Lehrbuch der Psychotherapie oder dergleichen, sondern lesen Sie dieses wunderbare Buch von Peter Handke, von unserem Nobelpreisträger, das er kürzlich veröffentlicht hat. Es heißt Das zweite Schwert, eine Mai-Geschichte. Also aus dem heraus sehen wir schon das ganze Ambivalenz. Also es geht um ein zweites Schwert, aber es ist die Geschichte des Mais, die ja wahrscheinlich lieblich ist. Und tatsächlich handelt es sich hier um einen Mann, der sagt, ich bin jetzt ein grauenhafter Rächer, und weil eben ein Journalist behauptet hat, seine Mutter sei Kollaborateurin mit den Nazis gewesen, und er macht sich jetzt auf den Weg, um sich zu rächen, um diesen Journalisten niederzumetzeln, und kommt dabei durch ein Tal und damit durch ein ganzes Leben und zu verschiedensten Positionen und Situationen, die für ihn plötzlich wahnsinnig wichtig werden. Und als er endlich in seinem Ziel ankommt, da hat er überhaupt keine Rachegedanken mehr. Und der Journalist, der ihn so gekränkt hat, der ist ihm vollkommen gleichgültig geworden. Und so hat diese Geschichte einen wunderbaren Ausgang, und Peter Handke, der ja der größte Phänomenologe überhaupt ist, hat das in dieser schönen Form, denke ich, mir gesagt. Ich habe mich schon manchmal gefragt, hat das vielleicht bei ihm nicht auch etwas Autobiografisches? Er war früher doch einer, der auch zur Sache geschritten ist. Meine Damen und Herren, wenn wir mit psychischen Problemen fertig werden wollen, natürlich soll man auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man zu leiden beginnt. Das ist gar keine Frage. Es kann einem die Außensicht und Hinweise aus einer anderen Perspektive ja oft etwas extrem Hilfreiches sein. Das ist selbstverständlich. Aber in vielen Fällen muss man sich selbst helfen. Und da kommt es ganz entscheidend darauf an, wie ist meine Einstellung zu irgendetwas? Sehe ich mich als Opfer, sehe ich mich als Triumphator, sehe ich mich als Rächer oder sehe ich mich als Therapeuten beispielsweise? Und mir ist da eigentlich bei der Rache nur ein Bild eingefallen, und das ist jenes des Begnadigers. Warum? Begnadigen heißt also verzeihen können, loslassen können, souverän sein. Und man verzeiht ja letztlich auch sich selbst, weil man diesen ganzen Rattenschwanz von Grübeleien und von Bedrücktheit und von Selbstwertzweifeln und von Schlafstörungen und von psychosomatischen Reaktionen abschneidet und dadurch loslassen kann. Aber im Begnadigen ist noch etwas ganz anderes enthalten, weil Begnadigen können ja nur ganz hochgestellte Persönlichkeiten, also die Queen und der Herr Bundespräsident und der Papst und so weiter. Und wenn ich dieses Bild für mich übernehmen kann, fällt ein Stück weit auf mich ab. Ich werde nämlich meinen Selbstwert, der ja durch die Schädigung erodiert worden ist, wiederherstellen können, auf eine andere Art und Weise als durch Rache. Und ich glaube, man gewinnt dann auch ein Stück weit an Charisma, auf jeden Fall an Souveränität und an Selbstständigkeit gegenüber Rache. Das Alleridealste wäre natürlich das Vergeben und Verzeihen. Da bin ich jetzt aber überfordert. Ich bin ja nur Psychiater, das wäre jetzt etwas für Theologen, für Seelsorger, die eben die Kraft des Vergebens, des Verzeihens ihnen viel besser vermitteln können. Aber dieser Gedanke, dass man letztlich dabei immer auch sich selbst verzeiht, ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges und durchaus etwas positiv Egoistisches. Weil all das nicht durch wissenschaftliche Daten belegt werden kann, weil ich zudem auch glaube, dass gerade in der heutigen Zeit Einzelfälle, Einzelschicksale viel wichtiger sind als große Kollektivuntersuchungen mit Tausenden von Untersuchungspersonen und so weiter. Und weil ich schließlich auch meine, dass in schriftstellerischen Werken sehr viel an Psychologie und Psychotherapie enthalten sein kann, will ich Ihnen zum Schluss eine Geschichte vorlesen. Das ist jetzt keine gefährliche Drohung. Sie dauert nur 2 Minuten und dann sind Sie sozusagen erlöst. Aber hier ist in komprimierter Art und Weise zum Ausdruck gebracht, wie man letztlich mit Rache auch ganz gut umgehen kann und dass Rachegeschichten manchmal auch sehr versöhnlich enden. Ich bringe ihn um, presste die junge Frau weinend heraus. Das muss er mir büßen, dieser Verbrecher, dieses Dreckschwein. Sie war jung, hübsch, voller Elan, intelligent und fühlte sich körperlich verunstaltet. Nach einer Brustvergrößerung waren Komplikationen aufgetreten. Zuerst Nachblutungen und verzögerte Wundheilung, dann Infektionen und eine Verschiebung des Implantats, schließlich entstellende Narbenbildungen. Mehrere Nachoperationen waren erfolglos, sie litt unter ständigen Schmerzen und konnte nicht mehr arbeiten. Sie wurde depressiv und verzweifelt. Der Schönheitschirurg, ich hoffe jetzt, es ist keiner drunter, sonst wird er sich an mir rächen, fürchte ich. Also der Schönheitschirurg bestritt jeden Fehler, bot ihr aber als Entschädigung ein paar tausend Euro an, nicht etwa, weil er sich schuldig fühle, sondern ein netter Mensch sei. Alles, was ich hatte und was ich war, hat er zerstört, sagte sie. Nach der Übersiedlung aus ihrer russischen Heimat sei sie mit nichts dagestanden, habe niemanden gekannt und keine Aussicht auf Arbeit gehabt. Ich hatte nur meinen schönen Körper und eine Tanzausbildung. Sie versuchte sich als Model und war rasch erfolgreich. Auftrag folgte auf Auftrag und die Gagen stiegen. Lediglich die Asymmetrie der Brüste sei ein Handicap, hieß es in der Agentur. Sie solle dies doch korrigieren lassen, dann stehe einer noch steileren Karriere nichts mehr im Weg. Es gäbe da einen Star unter den plastischen Chirurgen. Sie begab sich in dessen Hände. Das Ergebnis war ein Desaster. Das zahle ich ihm heim, sein Leben für meines. Es gibt keine andere Lösung. Ich werde es tun. Nicht heute oder morgen, aber irgendwann, lautet ihre Bilanz nach dem ersten therapeutischen Gespräch. 5 Jahre später besuchte sie mich. Sie brachte Blumen und eine Flasche Wein und wollte erzählen, wie es mit ihrer Racheabsicht weitergegangen sei. Sie hatte sich ein höheres Schmerzensgeld erkämpft, entschlossen und hartnäckig. Sie war durch mehrere Instanzen gegangen und konnte mit dem zugesprochenen Geld ein Studium finanzieren. Nun hatte sie die letzte Prüfung absolviert und durfte sich Master of Fine Arts nennen. Während der Ausbildung sei sie ein anderer Mensch geworden, mit neuen Zielen, mit anderen Werten, mit einer positiveren Einstellung, mit einem besseren Selbstbild, allmählich befreit von den einengenden Vergeltungswünschen. Sie habe neue Fähigkeiten und Talente bei sich entdeckt und festgestellt, dass sie viel mehr könne, als über einen Laufsteg zu hüpfen und schöne Kleider zu präsentieren. Als sie sich mit einem Studienkollegen fand, habe sie erfahren dürfen, dass sie nicht nur wegen ihres Aussehens gemocht werde und sie auch mit entstellter Brust liebenswert sei. Da hätten sich neue Tore geöffnet, die Rache sei unwichtig geworden. Ich sah sie hinausgehen. Drüben auf dem Parkplatz stand ein junger Mann. Er spazierte nicht hin und her, las keine Zeitung im Stehen und spielte nicht mit dem Handy. Er schaute nur zum Ausgang und wartete auf sie. Als sich die beiden sahen, winkten sie sich zu, voll Freude, voll Sympathie, voll Liebe. Vielen Dank.